ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Kommunikationsblockade, das klingt sehr technisch und abwehrend. Es bedeutet für die Menschen im Iran aktuell, dass das Internet weiter gestört bleibt. Der Iran ist heute unser Thema in SWR 1 Leute und deshalb bin ich verbunden mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Benjamin Weber. Hallo.
Hallo.
Wie würdest du aktuell die Lage im Iran beschreiben?
Also ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Facetten, über die wir sprechen müssen. Und was auf jeden Fall klar ist, auf der Straße sind die Proteste längst vorbei, die sind niedergeschlagen. Und da ist, glaube ich, eine fast unbeschreibliche Gefühlslage, die sich da ausgebreitet hat. Es gibt in der Internetblockade ab und zu Risse, darüber sprechen wir bestimmt später auch nochmal ausführlicher. Und die Nachrichten, die man dann bekommt, die sind wirklich also furchtbar. Die Menschen haben teilweise gesehen, wie Leute erschossen worden sind. Da hat sich also ein sehr großes Trauma über die Gesellschaft gelegt, würde ich sagen.
Das heißt auch, genau solche Szenen, solche Videos werden dir zugespielt. Da kommst du halt auch dran?
Ja, also durchaus kriegen wir manchmal Videos zugeschickt, Augenzeugenberichte, aber eben auch ganz normale, sagen wir mal, jetzt nicht so super dramatische Berichte machen da schon irgendwas mit mir. Also ich habe am Wochenende mit einer Person gesprochen aus Teheran, die plötzlich Internet hatte und geschrieben hat. Und da ist jetzt die war jetzt nicht an der vordersten Front unterwegs, hat nur berichtet davon, wie viel Angst sie eigentlich die ganze Zeit über gehabt hat und das so ein bisschen aus der zweiten Reihe beobachtet hat und wie viele Leute sie auch vom Sehen kennt, die jetzt nicht mehr leben. Und auch das hat mir nochmal so dieses Ausmaß irgendwie gezeigt, über das wir da eigentlich sprechen im Iran. Also es ist wirklich eine nicht dagewesene Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen worden sind.
Und wenn man, wenn es heißt, das Internet bleibt gestört, du hast ja jetzt gerade schon deutlich gemacht, dass es dann halt mal Phasen gibt, wo etwas nach außen durchdringt. Das ist ja genau der Punkt des Regimes im Iran, dass argumentiert wird, Social Media wurde missbraucht, weil eben Bilder nach außen in die Welt gelangen.
Ja, also es ist ein bisschen, also ich glaube, das iranische Regime hat natürlich das Internet abgeschaltet, um sozusagen in der Dunkelheit abseits der Weltöffentlichkeit diese Proteste so brutal niederschlagen zu können. Da scheint es ja auch Pläne für gegeben zu haben. Mit den ganzen Nachrichten, die jetzt mittlerweile nach draußen dringen, ist es ja eigentlich schon so, dass das Regime sozusagen die Hoheit über das Narrativ eigentlich verloren hat. Denn die Zahlen und die Videos, die es in die Weltöffentlichkeit geschafft haben, sprechen ja eine ganz deutliche Sprache. Aber ja, also sie hatten eigentlich schon den Versuch gehabt, Social Media so weit zu verbieten, dass das irgendwie nicht rauskommt oder dass es lange dauert. Aber man merkt jetzt eben auch im Iran gibt es eben eine große Diskussion tatsächlich mittlerweile darüber, ob man diese Blockade weiter fortführen kann. Die einen sagen, wir brauchen im Prinzip ein eigenes gefiltertes Internet, das sozusagen sehr beschränkt ist. Aber andere sagen eben auch, es gibt 400.000 Unternehmen, die kurz vor dem Bankrott stehen, weil sie auf Internet angewiesen sind. Also diese Diskussion wird schon geführt.
Und du hast es eben auch deutlich gemacht, so laut die Proteste Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres waren, so still ist es jetzt dann halt auch. Wie beängstigend ist das auch für dich als Berichterstatter?
Ja, also für mich als Berichterstatter, ich berichte ja nun jetzt gerade aus dem ARD-Studio Istanbul. Wir sind ab und zu im Iran, gerade läuft auch wieder ein Visum. Beängstigend für mich mit der räumlichen Distanz, um jetzt meine eigene Sicherheit ist es natürlich erstmal nicht. Aber ich fand es schon sehr beängstigend, die Ereignisse zu verfolgen und dann mitzubekommen, wie nach und nach immer mehr Videos, immer mehr Informationen über die brutale Gewalt herausgekommen sind. Und ich finde es auch irgendwie beängstigend, wenn ich mir die Todeszahlen anschaue. Das ist ja auch so ein Thema, über das man sprechen muss. Es ist ja nach wie vor nicht klar, wie viele Leute gestorben sind. Menschenrechtsorganisationen haben ja Zahlen, die sind so bei 6.000 aktuell. Das sind aber die verifizierten Fälle, die Menschenrechtsorganisationen im Ausland wirklich verifizieren können. Es gibt ja diese anderen Angaben bis zu 30.000. Das ist offensichtlich, haben das zwei Regierungsbeamte aus dem Gesundheitsministerium anonym einem britischen Magazin, dem Times Magazine, gesagt. Und das halte ich auch für plausibel. Und das sind natürlich Dimensionen, die man sich so eigentlich vorher nicht hat vorstellen können.
Gib mir doch aber mal bitte einen Eindruck in deine Arbeit. Denn der Sitz des zuständigen Studios für den Iran, für Zypern und die Türkei ist Istanbul. Dein Berichterstattungsgebiet ist also sehr groß. Wie geht ihr als Team da bei der Arbeit vor?
Ja, wir sitzen in Istanbul die meiste Zeit über, sind natürlich aber auch unterwegs. Also das heißt, wir sind in der Türkei unterwegs, wir sind aber auch im Iran unterwegs und manchmal auch auf Zypern. Für den Iran ist es so, dass es in Teheran ein ARD-Büro gibt mit iranischen Journalisten, die da für uns arbeiten, die sozusagen vor Ort die ganze Zeit für uns sind. Das ist ein Kamerateam und ein Radiokollege und die sozusagen uns auf dem Laufenden halten über die Nachrichtenagenturen, über das, was man selber mitbekommt, hinaus. Also mit Informationen, die uns darauf hinweisen, was Themen sind, was gerade so passiert, was gerade so los ist. Und dann ist es so, dass wir eben als Korrespondenten und Korrespondentinnen auch immer wieder in den Iran reisen. Das ist nicht ganz so leicht. Man braucht nämlich dafür ein Visum und das dauert manchmal so ein bisschen, bis man das bekommt. Aber es ist jetzt auch nicht unmöglich. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland ist so die, oder wenn ich so mit Radiokollegen spreche, dann denken viele, man kommt überhaupt nicht in den Iran rein. Das ist gar nicht so. Es ist halt nur nicht so ganz so leicht und es ist halt so nicht so ganz so easy, vor Ort zu arbeiten. Aber ja, genau so ungefähr.
Kämst du jetzt sofort auf Anhieb oder direkt in den Iran rein? Oder was heißt, wenn du sagst, so ein Visum braucht halt seine Zeit?
Ja, also als ich das letzte Mal in den Iran wollte, hat es irgendwie so 3-4 Wochen gedauert, bis das Visum dann fertig war. Man musste halt so einen Antrag stellen und das, mehr passiert eigentlich gar nicht. Man wartet dann die Zeit danach, ob es dann kommt oder nicht. Also man kriegt jetzt nichts davon mit, dass man da vielleicht durchleuchtet wird oder sonst was. Oder die Berichterstattung irgendwie gescannt wird. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger dadurch, dass diese Internetblockade auch dazu führt, dass das, sagen wir mal, Bewerbungsformular auf der Webseite nicht zugänglich ist. Ich habe einen Antrag laufen und ich schaue mal, was passiert, wann ich da irgendwie eine Rückmeldung bekomme.
Das heißt aber ja halt auch, das Büro, was ihr in Teheran habt, das müssen ja absolute Vertrauensleute vor Ort sein, mit denen ihr da arbeitet, auf die ihr euch zu 100% verlassen könnt.
Ja, genau so ist das. Und es ist, genauso ist es. Das sind Leute, auf die man sich verlassen kann, deren Aussagen man einordnen kann, oder auf die man vertrauen kann. Aber natürlich ist es auch sozusagen immer für uns dann immer die Frage, inwieweit bringt man Leute im Iran, mit denen man spricht, oder eben auch die Kollegen, je nachdem, was man so für Berichte macht, was man für Recherchen macht, bringt man die in Gefahr. Denn es ist natürlich schon klar, dass man im Iran da jetzt nicht irgendwie abseits vom Radar arbeitet, sondern man wird da, glaube ich, schon ganz genau da wird schon auf jeden Fall Notiz davon genommen, was wir da so berichten und was nicht. Ich hatte auch mal irgendwann den Fall, dass ich in Teheran war und dann mit den Kollegen hier in Istanbul telefoniert habe und dann beim ersten Anruf bin ich gar nicht durchgekommen, sondern bin bei zwei iranisch, also persisch sprechenden Männern gelandet, die dann einfach bei mir in der Leitung waren und ich weiß nicht genau, wer das war, aber es war auf jeden Fall so, okay, da hört vielleicht jemand zu.
Wenn wir alleine auf die Zahlen der vergangenen Wochen schauen, United Nations Watch beruft sich auf Ärzte im Iran und spricht von 20.000 getöteten Demonstrantinnen und Demonstranten, 330.000 Verletzten, dazu soll es noch über 41.000 Festnahmen gegeben haben. Die iranische Regierung, die spricht von gerade mal 3.117 Toten bei, wie es dann heißt, terroristischen Aktivitäten. Wie überprüft ihr solche Zahlen?
Wir können sie eigentlich gar nicht überprüfen zum aktuellen Zeitpunkt, denn es gibt einfach keine richtige Grundlage, wo man, also gibt ja keinen Datensatz oder nichts, wo man sagen kann, okay, ich gucke mir das mal in Ruhe selber an und dann ist es klar, sondern es ist ja jetzt hier so ein Abwägen, was man betreiben muss die ganze Zeit. Ich denke, dass also die Tatsache, dass das iranische Regime selber etwas mehr als 3000 Tote nennt, lässt schon tief blicken, oder da kann man schon von ausgehen, dass es dann wirklich mehr sind, denn das Regime hat ja schon ein Interesse daran, das so niedrig wie möglich zu halten, und dass sie jetzt wirklich eingestehen, dass 3000 Menschen gestorben sind, das ist ja auch eine enorme Zahl. Ich halte mich meistens eigentlich an die Menschenrechtsorganisationen, die arbeiten, also zum Beispiel RANA, das ist eine Organisation mit Sitz in den USA, die haben ein großes Netz von Aktivistinnen und Aktivisten im Iran und sind eigentlich mit ihren Zahlen immer relativ verlässlich. Das Problem aktuell bei denen ist natürlich, die Zahlen steigen immer weiter, weil es halt einfach Zeit braucht, jeden einzelnen Todesfall zu verifizieren. Die haben da ihre eigenen Methoden mit Augenzeugen, mit und so weiter, mit Informationen, wie sie diese Toten halt verifizieren. Aktuell 6.000 Tote und 17.000 Fälle werden überprüft. Damit wäre man schon bei 23. Und das ist dann auch schon gar nicht mehr so weit weg von der Zahl, die du genannt hast, oder von den 30.000, die auch kursieren. Ich habe immer so das Gefühl, auch wenn es jetzt im Internet ab und zu Risse gibt und Leute so ein bisschen online gehen können, ich habe immer das Gefühl, das, was da am Ende bei rauskommt, wenn das wirklich mal offen liegt, das wird wirklich groß sein, hohe Zahlen sein. Da werden sehr, sehr viele Menschen getötet worden sein. Man hört ja auch immer wieder von Leuten aus dem Iran, die sich jetzt melden und sagen, ihr habt wirklich nicht die Ahnung davon, was, also nicht mal halb, was hier alles passiert ist.
Wie schwer ist das auch, weil wir unterhalten uns jetzt über Zahlen, aber jede einzelne Zahl ist ja nun mal ein eigenes Schicksal. Da den nicht so ganz kühl auf diese ganzen Fakten zu schauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche natürlich, wenn man darüber spricht, wie viele Leute gestorben sind, kann es natürlich manchmal helfen, dass man über Zahlen spricht, weil man sich dann irgendwie nicht so emotional so tief da rein begibt. Aber natürlich, sobald man Bilder sieht oder eben auch mit Leuten persönlichen Kontakt ist, die dann darüber sprechen, dann ist es natürlich sofort furchtbar und man muss es irgendwie menschlich betrachten. Und das ist natürlich wirklich auch das Krasse an der ganzen Situation jetzt, dass es einfach so viele Menschen sind, die da betroffen sind. Auch wenn man von 300.000 Verletzten, also ich meine, klar, es ist ein Land mit 90 Millionen Einwohnern knapp, aber es ist schon, es sind schon sehr, sehr viele Leute betroffen.
Menschenmengen, Polizeieinsätze, Gewalt und Feuer, das sind Bilder, die wir von Ende Dezember bis in die ersten Januartage von iranischen Straßen in unseren Nachrichtensendungen bekommen haben. Wir können das Ganze ja nochmal kurz aufwickeln. Was war eigentlich der Auslöser für die Proteste?
Ja, der Auslöser für die Proteste war wirtschaftlicher Natur. Am 28. Dezember im vergangenen Jahr ist die Landeswährung Rial an einem Tag um 16% abgerutscht auf einen bis zu dem Zeitpunkt historischen Tiefstand. Die wirtschaftliche Situation im Iran war bis zu dem Zeitpunkt schon sehr dramatisch. Also da gibt es eine Inflation von 40% und auch Mittelstandfamilien mit mehreren Einkommen kommen kaum noch über die Runden, weil die Lebensmittel so teuer geworden sind. Und das ist auch schon also länger so. Das also muss man quasi als Hintergrund noch wissen. Und dann haben am 28. Dezember spontan die Händler im Teheraner Bazar, die Bazaris, angefangen zu protestieren gegen diese wirtschaftliche Lage und gegen vor allen Dingen diesen Kursverfall. Dann ist der Chef des Zentralbank zurückgetreten. Das hat aber niemanden so richtig besänftigt. Und dann sind diese Proteste jeden Tag weitergegangen erstmal. Und erstmal auch auf so einer, ja, also das waren schon Proteste und so. Und es waren auch schon die größten, die man gesehen hatte seit 3 Jahren. Aber das ist dann erstmal so vor sich hingeköchelt eine Zeit lang. Bis es dann eben am 8. und am 9. Januar größer geworden ist.
Und du hast es ja schon deutlich gemacht. Ich glaube, so diesen Schritt zu gehen, dann auf die Straße zu gehen, da gehört ja im Iran wahrscheinlich noch mehr dazu, als das hier bei uns der Fall ist. Wer ist denn dann da tatsächlich auf die Straße gegangen? Also wenn wir es irgendwie einsortieren wollen, jung, alt, Frau, Mann, arm, reich, lässt sich diese Gruppe Mensch überhaupt genauer beschreiben?
Zumindest zu Beginn kann man schon sagen, dass es also diese Händler waren, dass es dann quasi um den Bazar in Teheran herum so ein bisschen um sich gegriffen hat. Viele Beobachter haben ja gesagt, es unterscheidet sich insofern auch von den Frau Leben Freiheit Demonstrationen von vor 3 Jahren, weil am Anfang sehr viele Männer dabei gewesen sind. Händler, Straßenverkäufer, auch ärmere Schichten sozusagen. Und das hat sich dann aber relativ schnell so etwas verbreitert. Dann haben auch sich Studierende von Universitäten angeschlossen zum Beispiel. Und auch das Ziel der Proteste, also gegen die wirtschaftliche Lage zu demonstrieren zu Beginn, hat sich dann verschoben und es wurde sehr schnell politisch und man hat sehr, sehr schnell auf den Straßen eben Sprechchöre gehört, die gefordert haben, der oberste Führer, also die den Tod im Prinzip, Tod dem Diktator, das wurde skandiert, also Ayatollah Khamenei, der oberste Führer, auf den war das gemünzt und einfach auch ein Ende der Islamischen Republik war dann eine Forderung.
Du hast es gerade schon deutlich gemacht, du hast das Motto Frau, Leben, Freiheit genannt, das war im September 2022 bei Demonstrationen im Iran. Ehrlich gesagt gibt es ja, glaube ich, seit 1999 immer wieder Unruhen im Land. Mhm. Ist es diesmal auch anders, dass es einen größeren Druck von außen gibt?
Also ich würde sagen, vielleicht, also es gibt jetzt hier quasi eine zeitliche, also man muss sagen, also dass Donald Trump als US-Präsident relativ bald gesagt hat, wir greifen euch an, wenn ihr auf Demonstrierende schießt, das hat, glaube ich, nochmal dazu geführt, dass viele Leute auf die Straße gegangen sind und gedacht haben, die Hilfe aus den USA kommt. Das ist das eine, also der Druck von außen. Und dann gibt es eben noch was die Opposition, die iranische Opposition betrifft, was auch, glaube ich, was wichtig ist oder was signifikant anders ist als sonst. Dass es nämlich dann eben die Rufe gegeben hat nach dem Sohn des Schahs, also Reza Pahlavi II., der Sohn des letzten iranischen Schahs, der lebt in den USA. Und wer versucht, sich als Oppositionsfigur schon länger zu inszenieren, die iranische Exilopposition ist hoch zerstritten. Und jedenfalls, der hat dann eben aufgerufen, aus dem Exil für diesen Donnerstag und für diesen Freitag auf die Straße zu gehen. Und das hat aus meiner Perspektive dazu geführt, dass die Proteste an diesen beiden Tagen, 8. und 9. Januar, so signifikant größer gewesen sind. Wir haben vor allen Dingen am 8., das ist der Abend, an dem das Internet abgeschaltet worden ist, Menschen gesehen, die mit der ganzen Familie auf den Straßen waren. Also die da wirklich offensichtlich erwartet haben, dass es friedlich ist. Mit kleinen Kindern, mit Alten. Und in ganz, ganz vielen Städten sind Leute auf die Straße gegangen. Jetzt haben wir in den Tagen davor eben durch diese Präsenz des Schahs auch unsere Kollegen haben Umfragen gemacht oder Leute befragt. Und viele von den Menschen, mit denen die gesprochen haben, waren jetzt nicht unbedingt Anhänger der iranischen Monarchie. Aber haben gesagt, es gibt jetzt diese Aufrufe von dieser Exilfigur von Reza Pahlavi. Und das ist der einzige Aufruf, den es gibt. Und da schließen wir uns jetzt an, obwohl wir ihn eigentlich ablehnen. Andere fordern natürlich auch die Rückkehr der Monarchie. Aber das hat jedenfalls dazu geführt, dass diese Demonstrationen so groß geworden sind.
ARD-Korrespondent Benjamin Weber hat hier eben schon in SWR1 Leute die Entwicklung der Proteste im Iran seit Ende Dezember nachgezeichnet. Du hast dann auch erwähnt, Höhepunkt auf den Straßen waren die Nächte des 8. und 9. Januars. Was ist da dann genau passiert? Weil da ist ja dann halt auch so etwa der Bruch drin, weil du gesagt hast, da wurde dann auch das Internet abgestellt. Also, dass man da nicht mehr einen uneingeschränkten Blick drauf hatte.
Richtig, dann wurde das Internet abgestellt und für uns war es dann erstmal relativ schwer zu erkennen, was passiert ist. Wir hatten noch Augenzeugen, die man erreichen konnte in Teheran, aber es waren sehr wenige und da war also erstmal nicht ganz klar, was passiert ist. Jetzt so langsam weiß man viel, viel mehr. Es gibt mittlerweile viele Videos, die verifiziert sind, viele Angaben, denen man vertrauen kann. Nach allem, was man weiß, hat also der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei den Nationalen Sicherheitsrat damit angewiesen, die Proteste so hart es geht mit allen Mitteln niederschlagen zu lassen. Und relativ schnell hat man ja auch Videos gesehen, wo Sicherheitskräfte auf Demonstrierende geschossen haben, scharf geschossen haben. Relativ schnell kamen auch diese Bilder aus dem Iran von Leichenhallen und von den Höfen von den Leichenhallen, wo ein Leichensack neben dem anderen liegt und Menschen nach ihren Angehörigen suchen. Es gibt jetzt seit gestern Berichte darüber oder seit vorgestern, dass Sicherheitskräfte oder Einsatzkräfte auch in die Krankenhäuser gegangen sind und da Menschen entführt haben. Teilweise sollen verletzte Menschen auch hingerichtet worden sein. Also in allem, was man sagen kann, ist auf jeden Fall, also nach allem, was ich weiß, sind diese Proteste extrem brutal niedergeschlagen worden mit extremer Gewalt. Und dass die Menschen überhaupt am zweiten Tag noch so massiv auf die Straße gegangen sind, an dem 9., wundert mich nicht, aber ist auf jeden Fall bemerkenswert. Denn in der ersten Nacht hat es schon wirklich viel Gewalt gegeben.
Und dann sind wir ja weit davon entfernt, von einer Demonstration oder einem Protestzug zu sprechen. Was ist das dann? Waren das mindestens dann zwei Nächte bürgerkriegsähnliche Zustände?
Naja, also es ist immer nicht ganz klar, also hat ja auch tote Sicherheitskräfte gegeben, offensichtlich. Auch die Menschenrechtsorganisation RANA zählt getötete Einsatzkräfte. Und es gibt ja immer wieder Berichte darüber auch, das Regime sagt das ja auch, dass sozusagen auch unter den Demonstrierenden Bewaffnete gewesen sein sollen. Das lässt sich halt nicht überprüfen. Das ist natürlich das Narrativ des Regimes, die sagen, das waren alles Randalierer und Terroristen, die von USA ausgestattet gewesen sind. Aber also bürgerkriegsähnliche Zustände in dem Sinne würde ich jetzt eigentlich eher nicht sagen, denn der große, überwiegend größte Teil der Menschen, die auf der Straße waren, waren ja unbewaffnet. Und das Regime eben nicht.
Mhm. Du hattest es gerade schon angesprochen, die aktuellsten Meldungen sind, dass Irans Sicherheitskräfte auch Verletzte aus den Kliniken verschleppt haben sollen. Von Hinrichtungen ist einerseits die Rede, die iranische Regierung widerspricht dem natürlich und sagt, Hinrichtungen habe es nicht gegeben. Auch da, wie lässt sich das sozusagen verifizieren? Wie geht man da dann als Journalist vor?
Ja, das mit den Hinrichtungen, die ich gerade meinte, da meinte ich eigentlich eher, dass Verletzte dann erschossen worden sind. Da habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt, muss ich sagen. Ja, bei den Hinrichtungen, da ist es schon so, also genau, es ist sozusagen, alle Experten vermuten ja, dass jetzt in den Gefängnissen die Leute dann in Schnellverfahren, das wurde auch angekündigt, verurteilt werden und dass es dann zu Hinrichtungen kommt. Das, was wir normalerweise sehen, wenn im Iran Menschen hingerichtet werden, es sind sehr, sehr viele, da werden sozusagen über eine der justiznahe Nachrichtenagentur Pressemitteilungen verschickt über erfolgte Hinrichtungen. Das ist immer so der Standard, das passiert jedes Mal und das sehen wir jetzt gerade nicht. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass sozusagen diese Hinrichtungen für Donald Trump auch nochmal eine rote Linie gewesen sind, wo er gesagt hat, wenn ihr die Leute jetzt hinrichtet, dann greifen wir euch an. Und es gab eben so eine Nacht vor 10 Tagen, als es danach aussah, dass die USA wirklich kurz davor stehen würden. Und da hat der Außenminister nochmal gesagt, wir haben überhaupt nicht vor, irgendwen hinzurichten. Und da wurden nach allem, was man weiß, jetzt erstmal so die Pläne dafür gestoppt. Obwohl man auch nicht genau weiß, was in den Gefängnissen alles passiert natürlich. Und ob da jetzt vielleicht schon welche gehängt worden sind. Aber das Regime sagt, wir haben es gar nicht vor. Und man hat bisher eigentlich auch kaum Anhaltspunkte dafür, dass da jetzt wirklich schon aktuell Protestierende hingerichtet worden sind.
Sind die Proteste denn damit einfach nur erstmal niedergeschlagen und mundtot gemacht worden? Oder sagst du, die gibt's noch irgendwo im Kleinen und werden dann irgendwann auch wieder aufploppen?
Die Proteste im Sinne von, die Leute gehen auf die Straße und fordern das Ende, das ist vorbei. Das kann man ganz klar sagen. Es gibt ab und zu noch Leute, die vielleicht irgendwo sich treffen und mal was skandieren, aber sozusagen diese großen Demonstrationen sind vorbei. Das ist ganz klar. Jetzt die Unzufriedenheit mit dem Regime, die vorher bestand, besteht natürlich fort. Und jetzt kommt natürlich noch dieses Trauma und dieses Entsetzen und dieses, ja, die können das ja, also man kann sich nicht vorstellen, glaube ich, was wie es den Leuten geht. Das kommt jetzt nochmal obendrauf. Das heißt also, wir haben in den vergangenen Jahren, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, immer wieder Proteste gesehen im Iran, die auch in kürzeren Abständen aufgetreten sind als früher. Und von daher wird es sicherlich, also kann man natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich halte es für extrem wahrscheinlich, dass bei einem nächsten Event in Monaten, Jahren erneut Proteste ausbrechen könnten.
Aber wenn wir es geschichtlich nochmal einsortieren, die Hamburger Iran-Forscherin Diba Misai hat Mitte des Monats ein Interview gegeben und schätzt das Mullah-Regime massiv geschwächt ein, erstmals seit dem Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren. Siehst du das ähnlich?
Ja, also ich denke auch, dass das Regime geschwächt ist. Das sieht man ja daran, dass sie keine andere Wahl mehr haben, als das Internet abzuschalten und als so viele Menschen einfach zu töten. Das sind ja ihre eigenen Bürger. Das sicherlich, das sind natürlich alles Zeichen dafür, dass sie keine andere Wahl mehr haben. Und sie haben es ja auch nicht geschafft, die Lebensumstände, die wirtschaftliche Lage zu verbessern in der Zwischenzeit zwischen den ganzen Protestbewegungen. Das auf jeden Fall. Nur die Frage ist immer, was daraus folgt. Und Risse im Machtapparat sind aktuell nicht zu erkennen. In dem Sinne ist das Regime eigentlich nach wie vor fest im Sattel, würde ich sagen.
Diese Gewalt ist kein Ausdruck von Stärke, sondern sie ist ein Ausdruck von Schwäche. Diese Gewalt muss enden. Das sind die Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz zur Brutalität, die die Führung in Iran gegen das eigene Volk richtet. Werden solche Worte von Kanzler Merz auch im Iran gehört oder geht sowas unter?
Also ich glaube, zur jetzigen Zeit geht es eigentlich eher unter. Denn die Menschen im Iran haben ja gar keinen Zugriff mehr auf die Welt, weil das Internet abgeschaltet ist. Von daher glaube ich eher, dass es untergeht.
Aber das Regime könnte es ja hören, wird es wahrscheinlich auch hören. Da ist man wahrscheinlich auch nicht erfreut, sowas von außen zu hören.
Ja, nun, aber ich denke, das iranische Regime ist ja nun gewohnt, mit Kritik von außen leben zu müssen. Friedrich Merz hat ja auch Anfang Januar gesagt, das seien die letzten Tage und Wochen des iranischen Regimes. Ich glaube, das hat man vielleicht in Teheran nicht so gerne gehört, wobei er sich damit auch wahrscheinlich etwas weit aus dem Fenster gelehnt haben könnte.
Das stimmt, weil alles in allem finde ich dann die deutsche Position, da gehe ich mal gerade eine Wertung zumindest ein, etwas gedämpft. Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen, der stammt aus dem Iran, forderte etwa, die EU solle die iranischen Revolutionsgarden, die wichtigste militärische Stütze des Landes, auf die Terrorliste setzen und Vermögenswerte der iranischen Machthaber einfrieren. Also da möchte man es sozusagen im EU-Verbund etwas erreichen. Wären das tatsächlich Maßnahmen, die akut helfen könnten?
Ja, die Frage ist ja wirklich, was ist der Handlungsspielraum, den man noch hat? Diese Terrorlistung der Revolutionsgarde, das kann man machen, das ist schon, wird immer wieder diskutiert. Es gibt ja auch unabhängige Expertinnen, die sagen, so richtig viel würde das gar nicht bringen, weil die sind alle schon persönlich gelistet. Da kann man jetzt gar nicht so viel machen. Man könnte sicherlich deren Vermögenswerte in Deutschland einfrieren zum Beispiel. Das könnte man machen. Man könnte deren Aktivitäten in Deutschland untersagen. Das könnte man auch machen. Ob das konkret aktuell akut hilft, ist die große Frage. Sozusagen bis zum jetzigen Zeitpunkt scheint es ja schon so zu sein, dass genug Kapital sozusagen in den Iran reinkommt, um die Revolutionsgarde unter anderem am Laufen zu halten. Wenn man jetzt irgendwie unabhängigen Expertinnen zuhört, dann sagen die natürlich auch, es gibt einerseits die Möglichkeit, Druck zu machen, also Sanktionen, Terrorlistung und so weiter, aber man könnte eigentlich viel mehr und sollte das vielleicht auch die Zivilgesellschaft in den Blick nehmen und gucken, was man da also tun kann, um zu helfen. Also nicht nur, um das Regime zu schwächen, sondern um den Menschen Unterstützung zukommen zu lassen. Zum Beispiel hätte man vorher was dafür tun können, dass zivilgesellschaftliche Gruppen, die Opposition, eine bessere Internetinfrastruktur hat zum Beispiel. Oder man könnte sozusagen ein Nothilfeprogramm auflegen, das es leichter macht, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und zu überliefern zum Beispiel, für den Fall, dass man das nachher irgendwann vor Gericht verfolgen will und Beweise braucht zum Beispiel. Oder eben einfach grundsätzlich sich die Opposition anzuschauen und irgendwie sich zu überlegen, wie man sie stärken kann. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade mit dem Iran, weil es nicht so leicht ist, da reinzukommen und so weiter. Aber sozusagen diesen Blick zu verschieben von der Sanktionierung hin zur Unterstützung der Zivilgesellschaft, das finde ich doch auch einen Gedanken, über den man mal nachdenken könnte.
Diese Aufnahme auf eine Terrorliste, beeindruckt das wohl jemanden im Iran, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte?
Also das kann ich nicht so richtig beurteilen. Es geht, glaube ich, so ein bisschen darum, dass man sagt, alle, die sich jetzt noch überlegen, ob sie der Basij-Miliz beitreten wollen, ob sie in die Revolutionsgarde gehen wollen, und wenn das junge Männer sind, die in 5 Jahren vielleicht oder in 10 Jahren vielleicht mal irgendwann in die EU wollen und sie stehen dann eben auf dieser Terrorliste und sind komplett geblockt, das ist halt so eine Möglichkeit, wo man sagen würde, da ergibt es irgendwie Sinn, tatsächlich. Die Revolutionsgarde an sich beeindruckt das nicht.
Drohungen sind jetzt nicht das, was hilft. Es gibt sie aber. Wir reden weiter über die Unruhen im Iran. SWR1 Leute im Gespräch mit dem ARD-Korrespondenten Benjamin Weber. Und diese Drohungen, die gibt es vor allen Dingen zwischen dem Iran und den USA. US-Präsident Donald Trump spricht von einer Armada, ein Krieg mit allen Mitteln. Diese Ansage kam aus dem Iran, wenn sich die USA militärisch nicht raushalten würden. Wie ist das tatsächlich einzuschätzen? Was heißt das wohl genau? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wissen, dass Donald Trump den US-Flugzeugträger Abraham Lincoln mit tausenden Besatzungsmitgliedern, mehreren Flugzeugstaffeln bereits im Indischen Ozean vor Ort hat in Stellung bringen lassen.
Ja, es sieht so aus, als könnten die USA jederzeit angreifen. Donald Trump hat damit ja immer gedroht, eigentlich seit Anfang Januar, hat diese Drohung aber bisher nicht umgesetzt. Also er hat erst gesagt, wenn ihr auf Protestierende schießt, dann greifen wir ein. Und dann hat er gesagt, Hilfe ist unterwegs. Und dann hat er gesagt, wenn ihr Leute hinrichtet, dann greifen wir ein. Aber bisher ist nichts passiert. Jetzt ist diese Armada, wie er es nennt, da. Das, was man aus dem Iran hört, was du gerade zitiert hast, also es wird ein großer Krieg und es wird sich ausweiten, das ist die übliche Rhetorik, die man aus dem Regime hört. In solchen Fällen, da wird immer sehr viel gedroht. Aber aus meiner Perspektive hat man jetzt zumindest ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so von der Tagesordnung etwas runter ist. Aber ich glaube, ein US-amerikanischer Angriff auf den Iran ist nicht komplett vom Tisch.
Das sind natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt Drohgebärden, aber es heißt dann auch aus Washington, der Iran möchte einen Deal. Was wäre das für ein Deal? Und wenn nur eine Seite spricht, bin ich immer so ein bisschen beunruhigt.
Man muss, glaube ich, ein bisschen zurückgreifen auf das ganze Atomprogramm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also der Iran hat ja ein eigenes Atomprogramm und war ja auch Experten zufolge jetzt relativ nah an einer Atombombe, zumindest an der Fähigkeit, eine zu bauen. Sie haben wohl noch nicht damit angefangen, sie zu bauen. Bis dann im Juni Israel den Iran angegriffen hat und auch die USA mit bombardiert haben. Und da sind ja auch Atomanlagen getroffen worden. Die USA behaupten, die wären komplett zerstört. Unabhängige Informationen liegen nicht so richtig vor. Einschätzungen sagen, es könnten 1 bis 2 Jahre sein, die das Programm, Atomprogramm zurückgeworfen sind. Also die Atombombe ist wieder etwas weiter entfernt, die iranische. Ich denke, die Verhandlungen, die da jetzt geführt werden könnten oder wo die da angeboten werden könnten, könnten sich eben um dieses Atomprogramm weiterhin drehen. Also die USA wollen, dass der Iran komplett aufhört, Uran anzureichern im eigenen Land. Das hat der Iran immer von sich gewiesen und gesagt, das ist unser Recht, das werden wir auch weiterhin tun. Aber ich denke, darum könnte es gehen. Dass sozusagen für die USA jetzt Regime Change, also das Auswechseln der Regierung in Teheran, ein Ziel sein könnte, das liegt auf der Hand, das wird oft gesagt. Trump hat das ja auch wiederholt. Aber in diesem Land, im Iran, mit dieser riesengroßen Revolutionsgarde, mit dieser riesengroßen Armee, diesen ganzen Strukturen, ist es nicht so einfach, das mal eben so zu machen.
Also das heißt, wir haben ja es in den vergangenen Wochen auch erlebt, wie die USA in Venezuela vorgegangen sind gegen Staatschef Maduro, dass das eben keine Vorlage sein könnte, wie die USA sich im Iran bewegen?
Ich denke nicht, nee. Also das ist natürlich offen, aber also Venezuela und Iran unterscheiden sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Es ist, glaube ich, nicht so leicht, mal eben nach Teheran reinzufliegen, Ayatollah Khamenei zu entführen oder zu töten und wieder rauszugehen. Auch aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es ist zum Beispiel nicht so leicht vorstellbar, dass das Regime danach USA freundlicher wäre. Ich glaube, das ist, wenn man es einfach so ließe, wie das vielleicht in Venezuela der Fall ist. Und es gibt in den USA, das darf man auch nicht vergessen, einfach immer noch dieses riesengroße Trauma dieser fehlgeschlagenen Befreiung der Geiseln, der US-amerikanischen Geiseln in der US-Botschaft nach der Islamischen Revolution. Über 400 Tage wurden da Geiseln festgehalten. Und da hat man versucht, sie zu befreien, eben auch so mit Hubschraubereinsatz und so weiter. Und das ist katastrophal nach hinten losgegangen. Und deswegen gibt es in den USA da ein riesengroßes Trauma nach wie vor.
Du hattest eben schon das Atomprogramm des Iran angesprochen. Da hat dann so ein Satz, ein Krieg mit allen Mitteln, den es aus Teheran zu hören gab, natürlich nochmal eine ganz andere Wucht. Bei US-Präsident Donald Trump wissen wir, dass der Mann so ein bisschen unberechenbar ist. Heute zählt das Wort von gestern dann schon nicht mehr ganz so viel. Wie ist das mit iranischen Aussagen? Wie ernst müssen wir die tatsächlich nehmen?
Also ein Krieg mit allen Mitteln, das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, schon ernst nehmen. Die Frage ist natürlich, also sagen wir mal so, in diesen ganzen Atomverhandlungen, die es gegeben hat vor dem Krieg im Juni, hat der Iran sich immer auch sehr eskalativ geäußert. Und man hat immer gedacht, es kann eigentlich nicht in deren Interesse liegen, jetzt wirklich wirklich das auf die Spitze zu treiben und auf einen Krieg ankommen zu lassen, denn sie sind unterlegen. Aber je öfter sie das wiederholt haben, desto mehr haben sie es vielleicht auch selber geglaubt. Das kann ich nicht so richtig sagen. Aber ich glaube, die Frage ist auch, zu was sind sie noch in der Lage? Im Juni hat man ja gesehen, Israel hatte diese Luftabwehr relativ schnell ausgeschaltet. Das Raketenprogramm im Iran soll jetzt sich ein bisschen wieder aufgebaut haben, aber ob sie wirklich imstande dazu sind, die ganze Region in einen Flächenbrand zu verwandeln, wie sie das angekündigt haben, das ist, glaube ich, ein bisschen offen.
Das iranische Staatsfernsehen wurde zuletzt gehackt und gegen den Willen der Verantwortlichen war ein Aufruf von Reza Pahlavi zu sehen, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Er also gegen das Mullah-Regime. Du hast eben schon deutlich gemacht, dass er vor allen Dingen mobil gemacht hat vor diesen Nächten 8. 9. Januar. Welche Rolle spielt er insgesamt?
Ja, es ist schwer zu sagen aktuell. Also vor den Demonstrationen hätte ich gesagt, er spielt eigentlich keine große Rolle. Also zumindest als ich zuletzt in Teheran war, hat mir niemand erzählt, dass er oder sie große Hoffnungen in Reza Pahlavi gelegt hätte. Jetzt ist es ein bisschen anders. Also man hat schon auch gesehen auf den Demonstrationen, dass sein Name oft gerufen worden ist und dass sein Name als Graffiti an die Wand gesprüht worden ist. Reza Pahlavi ist der Sohn des letzten Schahs, der nun kurz vor der Islamischen Revolution das Land verlassen hat, 1979. Reza Pahlavi selber ist schon länger im Ausland, also ein Jahr, glaube ich, länger, weil er zum Studieren dahin gegangen ist. Hat immer auch versucht, in der Exilopposition sich zu positionieren als Exiloppositioneller und sagt, er wäre bereit dazu, in den Iran zurückzukehren und einen Wechsel in ein demokratisches System vorzubereiten.
Genau, diesen Übergang zur Demokratie erfordert auch kein Amt ein, ist allerdings halt, wie du schon gesagt hast, seit Ende der 70er Jahre nie mehr im Iran gewesen. Traust du ihm tatsächlich diese Rolle als, was ist es dann, Moderator zu?
Also ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich denke, das müssen die Leute im Iran selber irgendwie klären, wie sie da nach einem Ende des Regimes weitermachen wollen. Ich finde bei Reza Pahlavi sehr bemerkenswert, dass er sehr lautstarke Anhänger hat, auch in Deutschland, auch in der deutschen Diaspora. Und auch, er war ja in den Tagesthemen, glaube ich, am Freitag im Interview. Und auch so ein bisschen fand ich bemerkenswert, wie er da sozusagen mit der Kritik umgegangen ist. Er ist ja gefragt worden, ob er sich erstens distanziert von den Gräueltaten seines Vaters und auch Großvaters, denn da ist ja auch die Bevölkerung unterdrückt worden und so weiter. Und wie er eben mit kritischen Stimmen umgeht. Und zu dieser Frage der Distanzierung vom Schah-Regime hat er gar nichts gesagt. Und auf die Kritik angesprochen, hat er eigentlich gesagt, naja, also mein Name wurde millionenfach gerufen, auch das kann man eigentlich gar nicht so belegen, jetzt unter den Umständen, die wir da haben im Iran, gerade mit dem abgeschalteten Internet, mein Name wurde millionenfach gerufen und alle, die mich kritisch sehen, da müsste man doch eigentlich die mal fragen, ob die nicht irgendwie dem Regime nahestehen. Das fand ich relativ unsouverän, muss ich sagen, da hätte ich mir von jemandem, der sozusagen einen demokratischen Aufbruch für den Iran will, eigentlich doch inklusivere Töne erwartet.
Ich habe das Interview auch gesehen und fand auch, dass er sich eben nicht distanziert hat von dem, was sein Vater und auch sein Großvater dort in der Führung des Irans vor Jahrzehnten halt getrieben haben, wie sie das Land regiert haben, nämlich halt auch mit Gewalt und Terror und sehr autoritär. Das war mir dann halt auch zu wenig. Deshalb weiß ich nicht, ob er genug Glaubwürdigkeit halt mitbringt für dieses Vorhaben, was er jetzt hat.
Ja, genau. Aber es ist schon so, dass es Anhänger gibt im Iran. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht unterschlagen. Diese Monarchisten, die Leute, die sozusagen sich eine Monarchie auch tatsächlich zurückwünschen. Und man kann auch gar nicht wirklich viel über die Beweggründe sagen. Auch im Ausland gibt es ja welche. Es ist halt einfach wirklich die Frage, wie groß ist der Anteil und sind es wirklich alle im Iran? Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, dass es nicht sind. Ich habe das ja vorhin schon kurz angesprochen. Also es sind jetzt seinem Aufruf sehr, sehr viele gefolgt. Aus meiner Perspektive und aus vielen Gesprächen, die ich gehört habe, lag das aber eben auch daran, weil es der einzige Aufruf gewesen ist und weil man gedacht hat, na gut, dann gehen wir eben jetzt alle auf die Straße und gucken mal, was passiert.
Welche Entwicklung hältst du denn aktuell, ich weiß, dass das sehr schwierig vorherzusehen ist, für vorstellbar, dass das iranische Regime tatsächlich gestürzt wird oder dass man einfach, so wie es ja jetzt zu sein scheint, die Proteste verschwinden lässt?
Also ich glaube, dass das Regime geschwächt ist und es gibt ja auch Experten, die sagen, auf kurz oder lang kann das so nicht weitergehen, kann sich das Regime nicht halten, weil die Islamische Republik gescheitert ist. Im Sinne von, also sie schafft es nicht, die Lebensumstände zu verbessern, ist eigentlich ein reiches Land mit Erdölvorkommen und trotzdem sehen wir das, was wir sehen. Also die Bevölkerung ist arm, verarmt immer weiter und Proteste werden extrem gewaltsam niedergeschlagen. Ich traue mir eigentlich keine Prognose zu, aber ich denke, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann denke ich, dass es jetzt einfach erstmal so weitergeht. Also ich glaube, diese Unterdrückung ist erfolgreich und so in naher Zukunft kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da einen Regime-Change gibt. Wenngleich man auch sagen muss, Ayatollah Ali Khamenei ist sehr alt, 87 mittlerweile oder 86, bin ich mir nicht ganz sicher. Und also quasi alleine aufgrund seines Alters wird es da mittelfristig eine Änderung sicherlich geben.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit Benjamin Weber, dem ARD-Korrespondenten für den Iran. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Hörerreaktionen, die es gegeben hat. Es hat sich Hadi gemeldet, Deutsch-Iraner, freut sich übrigens, dass wir dieses Thema überhaupt aufgreifen und behandeln. Die Menschen im Iran, schreibt er, möchten jetzt sehen, wie der Westen als Symbol für Freiheit ihnen auch in der Praxis hilft. Nicht nur durch verbale Verurteilungen. Die Menschen im Iran brauchen konkrete Unterstützung, denn mit leeren Händen können sie einem gewalttätigen Regime nicht standhalten. Ist eine solche Unterstützung am ehesten Stand jetzt von den USA zu erwarten?
Ja, also ich glaube ja. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Luftschläge anstehen. Mhm. Und unsere Kollegen haben auch in der letzten Zeit mit Leuten im Iran gesprochen. Und tatsächlich gibt es da auch welche, die darauf warten und die sich das wirklich erhoffen, dass durch die Luftschläge das Regime ausgewechselt werden könnte. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Aber klar, ich habe ja vorhin schon gesagt, als es um die deutsche Politik ging, die Menschen im Iran, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, das wünschen sich natürlich auch sehr viele im Iran.
Wir haben zwei Fragen, die mehr auf das Leben abzielen. Du hattest eben schon deutlich gemacht, hohe Inflationsrate, den Menschen geht es nicht gut. Hier ist die konkrete Frage von Elfi zum einen, die sagt, sie hätte gehört, 40% des Grundwassers verbraucht, oft Tage kein Wasser im Hahn. Wenn, dann sind es nur braune Tropfen. Der Boden in Teheran sinkt 35 Zentimeter jährlich ab. Die Landwirtschaft ist am Ende. Das ist eine Gefahr für Millionen Menschen dort. Und Theodor Lipp aus Salach hat dazu noch geschrieben, er hätte davon gehört, dass 3 Millionen Einwohner umgesiedelt werden sollen. Sind das Dinge, die du bestätigen kannst?
Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen das, was Elfi sagt, diese Wasserknappheit oder dieser Wasserbankrott, der nähert sich auch dem Iran. Es regnet 85% weniger als früher in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen im November hat es schon in Teheran Wasserabschaltungen gegeben. Also nachts wurde das Wasser abgeschaltet und teilweise, zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Wäscherei, die dann komplett den Hahn abgedreht bekommen hat, weil das Wasser so knapp gewesen ist. Es hat dann geregnet und jetzt auch geschneit. Also diese ganz akute Situation wie im November besteht jetzt nicht mehr. Aber Grundsätzlich eben schon. Also es sind sehr viele Stauseen schon komplett ausgetrocknet. Und man macht es darauf, man führt es erstens auf den Klimawandel zurück, aber eben auch auf Korruption. Da werden Landwirtschaftsmethoden wie vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren noch benutzt. Es wird quasi Grundwasser angebohrt an super vielen Stellen, quasi unreguliert. Die Wassernetze in den großen Städten tropfen. Also wenn man die instand setzen würde, könnte man auch sehr viel retten. Aber das ist eben ein Beispiel dafür, was sich die Iranerinnen und Iraner rumschlagen müssen. Und kurz nach dieser Wasserkrise, akuten Wasserkrise im November, gab es dann eben diese Luftverschmutzungskrise, dass man halt Schulen geschlossen worden sind, weil die Luft so dreckig gewesen ist. Und das führt natürlich, das ist quasi die Realität der Menschen im Iran, abgesehen von der wirtschaftlichen Lage.
Du hattest eben schon in unserem Gespräch die Basij-Milizen angesprochen. Christian Helfert aus Mannheim hat dazu eine Frage. Er würde gerne wissen, was sind das für Leute? Welche wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Machteinflüsse haben sie im Iran? Und wie hoch ist deren Zahl? Also wie viele Menschen sind das eigentlich? Sind das Iraner? Sind es Söldner? Kannst du da Antworten geben?
Also die Basij, das ist eine bewaffnete Miliz, die gehören sozusagen organisationell zur Revolutionsgarde. Das sind sozusagen Freiwillige, die angeworben werden, die bezahlt werden. Das ist attraktiv vor allen Dingen für Männer aus der Unterschicht, die dadurch halt ein relativ okayes Auskommen haben. Und also gegründet nach der Revolution 1979 und das Regime sagt, es sind bis zu 1 Million Menschen. Das lässt sich nicht so richtig überprüfen, aber das sind eben diejenigen, die dann auftauchen und Proteste brutal niederschlagen. Also nicht nur jetzt, auch bei Jina Mahsa Amini oder 2009 und die quasi mit der Gewalt auf der Straße versuchen, das islamische Regime, die islamische Revolution zu schützen.
Dann kommt ein Kommentar von Heinz. Er bescheinigt uns eine gute Sendung. Er könnte dir noch 10 Stunden zuhören. Das nur mal so am Rande. Und Christina Kraushofer hat die Frage, woher bekommt das Regime eigentlich die Waffen? Und in diesem ganzen Komplex, welche Rolle spielt Israel?
Der Iran hat eine eigene Waffenproduktion, eine Rüstungsproduktion aufgebaut. Das Land ist ja stark sanktioniert und musste quasi dann selber, das gilt wie das für das Atomprogramm auch, selber quasi, ja, aktiv werden, kreativ werden. Und mittlerweile ist es ja auch so, das hören wir ja auch immer wieder, dass der Iran auch Waffen exportiert, zum Beispiel Drohnen nach Russland. Das wird ja immer diese Drohnen iranischer Bau hat, die Shahed-Drohnen. Aber auch Raketen und andere Waffen produziert das Regime selber. Israel, ja, also bis zur sogenannten Islamischen Revolution 79 war Israel ja eigentlich ein Verbündeter des Iran. Man hatte freundschaftliche Beziehungen zueinander und als dann quasi die Revolution stattgefunden hatte und dann auch klar war, dass es ein islamischer Staat wird, der das quasi übernimmt, die Islamische Republik, seitdem gilt Israel und die USA übrigens als der Erzfeind. Und es ist quasi offizielle Doktrin, dass man Israel vom Angesicht der Erde ausradieren will. Das ist also so die offizielle Haltung. Wenn man mit Menschen spricht im Iran, gibt es sehr viele, mit denen ich geredet habe, denen das eigentlich gar kein Anliegen ist, die da eigentlich mit Israel an sich jetzt erstmal gar kein so großes Problem haben.
Benjamin Weber, vielen Dank für die Erklärung rund um die Lage im Iran. Danke für den Einsatz, für die Arbeit und weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in der Sendung zu sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.